Vidite katolici, jeste kurac, vi ste komunjare obične, razumijeći.
Noje svom Bala Bala Balkan, Balava un polemik, mit dem Schwerpunkt Südosteuropa, mit Krsto Lazarević und Daniel Majić.
Mensch Krsto, wir haben einen Jingle.
Wir haben einen Jingle und er ist großartig.
Er ist so unglaublich großartig. Hast du es gehört? Balla Balla Balkan. Ich hätte ja nicht gedacht, dass jemand daraus ein Lied machen kann, aber es gibt es.
Balla 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 Balkan. Von wem ist denn der Jingle?
Das ist Boris Rabrenovic, der das für uns geschrieben hat. Also für uns getextet und getextet ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber der auf jeden Fall die Musik für unseren Jingle gemacht hat. Und da müssen wir nochmal ein großes Dankeschön sagen. Und demnächst sollten wir ihn mal bezahlen, fällt mir gerade ein. Aber ja, Boris Rabrinovic von den Trovaci. Und wir sollten irgendwann bei Gelegenheit auch nochmal Großwerbung für die machen, denn die haben ein paar Auftritte, unter anderem in Frankfurt. Eine großartige Balkan-Ska-Gruppe.
Wann spielen sie in Frankfurt?
Im November. Ich muss es nochmal genau nachschlagen.
Das können wir dann auch verlinken auf unsere Homepage.
Ja, also an dieser Stelle unser erster Dank auf jeden Fall schon mal an Boris Rabrinovic. Und hast du eigentlich gehört, dass wir auch jemanden haben, der uns im schönsten Jugo-Akzent unseren Jingle einspricht? Also unsere, ja, wie soll man sagen, uns anmoderiert?
Das klingt sehr professionell, wie er das macht. Man könnte fast meinen, es sei sein Job.
Das ist Srećko Matic von der Deutschen Welle, der das für uns eingesprochen hat. Der hat uns übrigens auch den Kontakt zu Boris Rabrinovic vermittelt. Und ich finde das so schön, wie er unseren Namen ausspricht. Du nicht auch? Also wenn der Daniel Majic sagt, das klingt so, wie wenn meine Mama das sagen würde. So schön hat das irgendwie seit 30 Jahren niemand mehr ausgesprochen. Und außerdem ist diesmal auch dein Name jetzt wirklich richtig ausgesprochen. Das ist auch schön.
Das passiert selten.
Also, wir haben nicht nur einen Jingle, sondern wir haben auch...
Wir haben auch ein Logo und wir haben eine Homepage.
Genau.
Und beim Logo...
Sag erstmal die Adresse.
ballaballa-balkan.de. Genau. Nein, also wir müssen uns beim JIP Collective bedanken, bei dem Journalistenkollektiv, in dem ich aktiv bin. Da sind wir gerade 5 Leute, die ein bisschen uns die Arbeit teilen und jeder hat so seine eigenen Talente. Und die Lou Huber Eustachi hat unser Logo gemacht, wofür ich sehr dankbar bin. Und Gustav Pursche ist für unsere Internetseite verantwortlich, für unsere Homepage. Weil ich hatte schon damit angefangen und bin schier verzweifelt und er hat mir dann geholfen und noch eine Nacht durchgemacht, damit das alles rechtzeitig funktioniert.
Und ansonsten müssen wir uns auch noch bedanken, denn wir haben knapp 500 Zuhörer gehabt für die erste Sendung.
Das ist gar nicht so schlecht dafür, dass wir recht wenig geworben haben und es nur auf Soundcloud hochgestellt haben.
Ja, also es ist ungefähr 490 Leute mehr, als ich gedacht hätte, ne?
Ja, ich auch. Ach, und bevor ich es vergesse, bei Katrin Rünnecke würde ich mich noch gerne bedanken. Die macht den Lila Podcast, den ich sehr empfehlen kann. Und die stand uns am Anfang beratend zur Seite, wie das mit dem Podcast überhaupt funktioniert.
Genau. Und wir bedanken uns bei allen, die Werbung gemacht haben. Und das war ja doch dann, also ich bin ganz überrascht, wie viele Leute so etwas hören wollen. Mal ganz, ganz ohne Witz. Ich dachte, wir hätten jetzt irgendwie unsere kleine Community, den galaktischen Rat der Ex-Jugos in Schwabska, der da irgendwie zuhören würde, also irgendwie die Twitter-Kompanie der Jugo-Journalisten in Deutschland und Österreich. Und stattdessen hören das 500 Leute, obwohl man irgendwie noch überhaupt nichts vorzuweisen hat. Das ist phänomenal, finde ich.
Ja, wir stehen jetzt aber auch in der Bringschuld.
Ja, das wird gar nicht so leicht. Wobei, wenn man sich mal so überlegt, wir sind jetzt schon wieder mit einer Wahl beschäftigt.
Mhm.
Aber diesmal geht es nicht um Kroatien.
Es geht um ein anderes Land mit wunderschönen Küsten, um Montenegro.
Ja, wunderschöne Küsten, wunderschöne Berge und eine politische Landschaft, die mit der eigentlichen Landschaft des Landes nicht so wirklich mithalten kann. Ne? Bevor wir jetzt in Medias Res einsteigen, sollten wir mal gucken, wollen ja auch ein bisschen, wir sind ja beide Journalisten und wollen auch ein bisschen das Nachrichtliche nicht zu kurz kommen lassen. Wir sollten mal einen Rückblick geben, es ist ja immerhin schon ein Monat vergangen, seitdem wir das letzte Mal auf Sendung waren. Und ja, deshalb gibt es jetzt hier einen kleinen Newsflash. So, Das letzte Mal ging es ja um eine andere Wahl, nämlich um die in Kroatien. Und die hatte ja dann doch ein vergleichsweise eindeutiges Ergebnis zugunsten der Konservativen. Und in der Zwischenzeit hat sich einiges getan, denn seit letzter Woche hat Kroatien einen, wie man es nennt, Mandatar. Das klingt beim ersten Hören irgendwie ein bisschen wie der Vertreter eines wilden Reitervolkes aus der russischen Steppe, ist aber tatsächlich die Bezeichnung für denjenigen Politiker, der von der Präsidentin des Landes den Auftrag bekommen hat, die Regierung zu bilden. Und der ist Plenković.
Also hatten wir recht mit unserer Prognose beim letzten Mal.
Mann, sind wir gut, ey. Naja, es gibt da ein paar interessante Entwicklungen. Plenković hat es geschafft. Der musste ja, um diesen Auftrag zu kriegen, musste ja die Unterstützung von genug Parlamentariern nachweisen. Und er hat inzwischen 91 Unterschriften. Das heißt, es hat eine sehr deutliche Mehrheit für seinen Auftrag, die auch zustande gekommen ist, zum einen durch die Vertreter der Minderheiten größtenteils und durch Most, also den alten Koalitionspartner der HDZ, und interessanterweise auch durch die kroatische Bauernpartei HSS. Die ist nämlich aus der Koalition mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Milanovic und seiner SDP ausgeschieden und hat auch gesagt, sie würden im Zweifel die HDZ unterstützen. Das heißt, die nächsten Wochen wird noch verhandelt, aber man kann sich darauf einstellen, dass die Konservativen die Regierung bilden werden. Die können sich jetzt praktisch ihre Partner aussuchen.
Und weil wir einen Wahlpodcast machen, auch in Bosnien und Herzegowina haben Kommunalwahlen stattgefunden und ein Referendum. Es wurde gleich zweimal gewählt innerhalb von einer Woche.
Vielleicht erklärst du erstmal das Referendum.
Es gab ein Referendum. Dieses Referendum hat eine Woche vor den Wahlen stattgefunden und es hat wahrscheinlich deswegen stattgefunden, weil es eine Woche vor den Wahlen war. In diesem Referendum geht es um den 9. Januar. Der wird von bosnischen Serben als Tag der Republika Srpska gefeiert. Also der Tag des serbischen Landesteils. In Sarajevo gab es einen Gerichtsprozess, in dem also das Verfassungsgericht hat den Feiertag verboten. Das hat den bosnischen Serben nicht so sehr gefallen. Und deswegen hat Milorad Dodik, der Oberchef der Republika Srpska, ein Referendum abhalten lassen. Und zwar mit einem Ergebnis, auf das selbst Kim Jong-un stolz wäre. 99,8% der Wähler in der Republika Srpska haben dafür gestimmt, dass der Feiertag weiter abgehalten wird. Am 9. Januar 1992 wurde die Republik ausgerufen und das wird auch weiter gefeiert. Auf Seiten der Bosniaken und Kroaten wird das etwas kritisch betrachtet, weil einige der Auffassung sind, dass der Unabhängigkeitstag dieses Landesteils sozusagen die Blaupause war für die späteren Vertreibungen und Massenmorde im Bosnienkrieg.
Sehr gut erklärt. Und nur eine Woche später hatten wir dann wieder Wahlen, also einen weiteren Urnengang, muss man richtigerweise sagen, nämlich die Kommunalwahlen in Bosnien. Wenn man etwas zynisch wäre, könnte man sagen, allzu viel hat sich nicht verändert. In der Republika Srpska, also der serbischen Teilrepublik, ist es so, dass der Bund unabhängiger Sozialdemokraten, also die Partei von eben jenem Milorad Dodik, 33 Bürgermeistersessel erobert hat, wie es in der Taz heißt. Darunter auch Banja Luka, also die zweitgrößte Stadt steht hier.
Es ist die größte in der Republika Srpska. Es ist die zweitgrößte in
Die
Bosnien.
zweitgrößte in Bosnien. Jetzt verstehe ich, was die Taz hier schreibt, ne? Genau. Darunter auch 11, die sie der SDS, also der Staatsgründungspartei der Republika Srpska, sozusagen der Karadzic-Partei, abspenstig gemacht haben. Im anderen Landesteil der Bosnisch-Kroatischen Föderation ist erwähnenswert, dass eine linksalternative Partei, die sich einfach nur Naša Stranka, also unsere Partei, nennt, und die dezidiert einen Wahlkampf gegen den Separatismus und Nationalismus im Land macht, in Teilen von Sarajevo zum Beispiel, immerhin 18% geholt hat. Und natürlich, es ist Bosnien, so ganz rund lief diese Wahl nicht. Es gab Vorwürfe gegen die SDA, gegen also die Staatsgründungspartei auf bosniakischer Seite, die wohl massiv versucht haben sollen, noch vor den Wahllokalen Wählerstimmen zu kaufen. Stolac in der Herzegowina kam es zu einer Schlägerei zwischen den Vertretern der kroatischen nationalistischen Partei, der HDZ, denen vorgeworfen wurde, irgendwie die Wahlen manipuliert zu haben und bosniakische Wähler, also muslimische Wähler, abgewiesen zu haben und Vertretern der SDA. Wahrscheinlich muss in Stolac also die Wahl wiederholt werden. Und ein weiteres Augenmerk lag auf der Stadt Srebrenica, bekannt durch das furchtbare Massaker im Bosnienkrieg, das sich da ereignet hat. Kannst du dazu noch was sagen?
Natürlich, also die politische Landschaft in Bosnien wurde um einige skurrile Figuren erweitert. auf die wir gleich zu sprechen kommen. In Srebrenica ist es so, dass die Stadt in den vergangenen Jahren immer einen bosniakischen Bürgermeister hatte und dass nun vor allem aufgrund von Menschen, die da nicht mehr leben, aber zum Wählen hingegangen sind, der neue Bürgermeister Mladen Grujicic heißt. Der ist ein bosnischer Serbe und hat 54% der Stimmen erhalten. Das ist ja ein emotionales Thema in Bosnien-Herzegowina, weil in Srebrenica im Juli 1995 8000 muslimische Männer und Jungs von den Truppen Ratko Mladic massakriert wurden. Vor UN-Gerichten wurde das als Genozid klassifiziert. Nun sagt dieser Grujicic aber, dass es natürlich kein Genozid war. Das ist natürlich schwierig. Also ich meine, stell dir vor, es gibt ja viele bosniakische...
Das ist nicht ganz unumstritten, könnte man sagen.
Ja, also es gibt ja bosniakische Rückkehrer in der Stadt, irgendwie Frauen, die dann beim Massaker ihren Ehemann, ihren Vater, ihre Söhne verloren haben. Auch teilweise schon genug darunter zu leiden haben, dass einige der Täter weiterhin in dieser Stadt leben und nie bestraft wurden. Und dann kommt der neue Bürgermeister, der sagt, ja nö, das war kein Genozid. Und er sagt schon, dass es ein Verbrechen war. Er wird jetzt auch nichts unternehmen gegen den Gedenktag, der jedes Jahr stattfindet. Aber so wirklich als einzigartiges Verbrechen innerhalb des Krieges oder als Genozid erkennt er das natürlich nicht an. Und das ist heftig.
Ja. Gut, andererseits auch jetzt nicht so ungewöhnlich im bosnisch-serbischen Teil der Republik. Kurz noch zu erwähnen, gibt es dann noch die Stadt Mostar. Da konnte die Wahl erst gar nicht stattfinden, weil Mostar ist seit dem Krieg geteilt in einen Westteil, der ist kroatisch, und den Ostteil, der ist vorwiegend muslimisch. Und die beiden Communities konnten sich nicht auf ein Prozedere für die Wahl einigen. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote, was Bakir Izetbegovic von der SDA zum Wahlausgang gesagt hat, denn die SDA ist ja weitgehend abgestraft worden und es haben sich eine ganze Reihe von unabhängigen Kandidaten durchgesetzt in verschiedenen Kommunen. Bakir Izetbegovic wollte das dann gerne in einen Sieg für seine Partei umdeuten, indem er gesagt hat, naja, die meisten davon sind ja Dissidenten aus unserer Partei. So nach dem Motto, da haben die Leute ja doch auch für uns gestimmt, auch wenn das Leute sind, die uns den Rücken gekehrt haben. Naja, gut.
Nee, ganz kurz. Nein, zwei Sachen haben wir noch. Donald Trump und die Serben, das ist sehr wichtig. Trump hat der serbischen Zeitschrift Nedeljnik vergangenen Donnerstag ein Exklusivinterview gegeben. Die Zeitschrift hat damit aufgemacht, ein Bild von Trump, da drüber steht, Izvinjavam se Srbiji, ich entschuldige mich bei Serbien. Darin entschuldigte sich Trump für die NATO-Bombardierung 1999 und sagt darin, dass die Serben ja Bündnispartner im Ersten und Zweiten Weltkrieg waren. Und dass es deswegen falsch war, sie zu bombardieren und dass die Serben ja grundsätzlich gute Menschen waren. Zitat, the Serbs are good people. Er beschuldigte Bill Clinton und für die Angriffe verantwortlich zu sein und positionierte sich damit gleichzeitig gegen Hillary Clinton. Klingt erstmal alles ganz logisch, wobei ich mich gefragt habe, warum gibt er denen ein Interview? Warum tut er das? Und Danelnik meinte, dass eine Beraterin von Trump das organisiert hat. Dann hat die Beraterin von Trump sich dazu geäußert und gesagt, was? Dieses Interview hat nie stattgefunden. Es ist einfach erstunken und erlogen. Und, geil. Aber das ist nicht die einzige Trump-Geschichte. Es gibt noch eine andere. Im August war Joe Biden zu Besuch in Belgrad. Vojislav Šešelj, der Ultranationalist und wohl schlimmste Kriegstreiber der 90er Jahre auf dem Balkan, ist jetzt wieder auf freien Fuß und macht da ein bisschen Wahlkampf für seine rechtsextreme serbische radikale Partei. Und der hat gegen den Joe Biden-Besuch demonstriert mit ein paar Parteianhängern in Donald Trump-T-Shirts. Mit Donald Trump-Shirts Make America Great Again. Und man muss dazu sagen, Šešelj hat inzwischen einen sehr dicken Bauch bekommen. Und dieses Bild von Šešelj, wie er ein Shirt von Donald Trump trägt, über seinem dicken Bauch, auf dem steht Make America Great Again, ist für mich persönlich das Foto des Jahres in der Kategorie Ekel. Und vielleicht noch zur Geschichte erlogener Interviews zwei Sachen. Dass US-Persönlichkeiten sich nämlich zu Themen in Serbien äußern, ist das ist keine Premiere. Es gab die Politiker hat schon mal behauptet, dass Tom Hanks gesagt habe, der Kosovo werde immer zu Serbien gehören. Und das Leid der Serben im Kosovo sogar mit dem historischen Leid der Juden verglichen habe, erstunken und erlogen. George Clooney hat mal in der Virginia Novosti behauptet, die albanische Lobby in den USA sei viel stärker als die serbische und das findet er nicht gut und er würde gern mehr von den Serben hören. Auch erstunken und erlogen.
Wobei man ja bei Šešelj Und Trump ja sagen muss, so rein rhetorisch sind sie nicht weit voneinander entfernt.
Das ist korrekt.
Ja, könnten gute Kumpel sein. Also, und Muslime mögen sie beide nicht.
Jo.
Ja, gut. Sind wir jetzt mit dem Newsflash durch?
Ja.
Na dann. Dann kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Podcasts, denn am letzten Sonntag wurde in Montenegro gewählt. Unter anderem, muss man mal sagen, wenn man sich den letzten Sonntag so anschaut. Aber okay, erklär uns doch mal kurz, was wurde gewählt?
In Montenegro wurde das Parlament gewählt. 81 Sitze, sitzt in Podgorica, haben sich ein paar Parteien aufstellen lassen und dann wurde eben gewählt.
Gut. Glaubst du, wir müssen unseren werten Zuhörern erstmal erklären, was Montenegro ist? Denn auf der Landkarte kann man es leicht übersehen.
Es ist sehr klein, das stimmt. Willst du uns ein bisschen was zur Geschichte Montenegros erzählen?
Ja, aber gerne doch. Montenegro, muss man sich vorstellen, ist ein Land sozusagen, war lange Zeit nicht viel mehr als sozusagen der Meeresausgang für Serbien. Es ist ein Land mit 625.000 Einwohnern, das im Westen an Kroatien grenzt, im Osten an Albanien und das Kosovo und im Norden und Nordosten an Serbien. Montenegro, Hauptstadt Podgorica, früher war es Bazetinje. Montenegro war eigentlich lange Zeit sozusagen im Mittelalter wildes Land, nominell unter der Herrschaft der Türken, wie der halbe Balkan, aber nie wirklich gezähmt sozusagen, sondern immer in der Hand von irgendwelchen Bergclans. Und das ist so ein Bergclans ist jetzt so, das ist jetzt sehr zugespitzt, ne? Aber von größeren Familienclans, die sich irgendwie dem Zugriff der Zentralgewalt in Istanbul entzogen haben. Hin oder her, im Mitte des 19. Jahrhunderts gelang es dann einem lokalen Fürsten, diese ganzen Clans dann doch irgendwie zu vereinen und eine gewisse Autonomie erstmal innerhalb des Osmanischen Reiches zu erstreiten, später dann ein unabhängiges Fürstentum, das dann auch irgendwann zum Königtum ausgebaut wurde. Montenegro war ein kleiner Staat, noch bevor Serbien die Staatlichkeit erlangt hatte, gab es eben das Fürstentum Montenegro. Das bis heute umstritten ist jetzt halt, wie das Verhältnis zu Serbien ist. Manche, gerade also rechte Serben und auch Montenegriner sehen ja quasi Montenegro als die Keimzelle des serbischen Staates, des modernen serbischen Staates. Lange Zeit blieb es dann unabhängig und ein enger Partner Serbiens, dann später bei der Unabhängigkeit und auch bei der Expansion Serbiens auf Kosten des Osmanischen Reiches. Wenn man sich die Landkarte entwickelt, ist es ganz lustig. Montenegro hat irgendwie, glaube ich, die Grenzen, die sich so mit am häufigsten verschoben haben, ne? Also heutige Teile des Kosovo und des Serbien haben mal zu Montenegro gehört. Andere Teile von Montenegro haben lange Zeit noch zu Österreich-Ungarn gehört. Dann hatte es Pech, der Erste Weltkrieg brach aus und ja, Montenegro wurde ähnlich wie Serbien dann von österreich-ungarischen Truppen besetzt und hat dann eine Kapitulation unterzeichnet, was nach dem Ersten Weltkrieg dann sozusagen als Separatfrieden ausgelegt wurde und deshalb gab es dann sozusagen innerhalb dieses ersten Jugoslawiens, das eigentlich ja das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen hieß, da kann man sich fragen, wo sind die Montenegriner und von den Bosniaken ganz zu schweigen, Montenegro gab es dann gar nicht mehr als Verwaltungseinheit, weil Serbien argumentiert hat, dass man das Montenegro Verrat begangen hat, indem es quasi einen Separatfrieden mit Österreich-Ungarn geschlossen hat und
Wobei
dementsprechend
ich
nicht.
als Serbe hier eingreifen muss,
Du das?
die Montenegriner sind, also hatten die zu der Zeit schon ein eigenes Nationalbewusstsein oder waren das eher Serben?
Naja, sie hatten zumindest einen eigenen Nationalstaat, aber das ist jetzt umstritten und das ist ja umstritten bis heute, ne? Wie gesagt, Montenegro gab es sozusagen in der Zwischenkriegszeit nicht. Im Zweiten Weltkrieg war es dann von Italien besetzt und es wurde ein Marionettenregime installiert. Man hat versucht, dann irgendwie die Monarchie, die montenegrinische, wieder aufleben zu lassen. Passenderweise war die Frau des italienischen Königs nämlich verwandt mit dem Fürstenhaus von Montenegro und man hatte dann versucht, einen unabhängigen Staat Montenegro zu etablieren, der sich nie so wirklich durchsetzen konnte und bekämpft wurde sowohl von den serbischen Chetniks, also den Royalisten und Ultranationalisten, als auch von den kommunistischen Partisanen. Lustigerweise, der Chetnik-Führer, der dann später auch mit den Italienern kollaboriert hat, war ein gewisser
Der hieß irgendwas mit Ju im Nachnamen, oder?
irgendwie so etwas. Lass mich raten, ein gewisser Herr Djukanovic, glaube ich.
Ja.
Ja, komisch, diesen Namen sollten wir uns merken, ne? Blažo Djukanovic. Merken wir uns mal, der hat dann nämlich noch ein bisschen was mit den heutigen Verhältnissen in Montenegro zu tun. Innerhalb Jugoslawiens, des zweiten sozialistischen Jugoslawiens, war Montenegro dann eine Teilrepublik Und dann mit der Hauptstadt Podgorica, die allerdings damals noch anders hieß, nämlich.
Titograd.
Ja. Warum sie den Namen abgeschafft haben, weiß ich auch nicht verstehen, ne? Podgorica. Unterm Berg heißt das ja
Das
irgendwie.
klingt auch furchtbar, oder? Also
Ja.
Titograd hat da mehr Stil auf jeden Fall.
Wobei, man kann sich wundern, dass es nicht längst Dschukagrad heißt, aber da ist ja auch egal. Ja, und Montenegro war dann auch, blieb Jugoslawien dann sozusagen auch treu, als es zerfiel, ne? Es war dann weiter Staat, weiter Teilstaat der nicht mehr sozialistischen, sondern nur noch der Bundesrepublik Jugoslawien mit Milosevic an der Spitze.
Und sie haben auch sehr treu dabei geholfen, Dubrovnik zu zerstören und in Kroatien mit Krieg zu führen.
Genau. Fairerweise muss man sagen, es gab auch größere Friedensdemonstrationen damals in Montenegro, aber
Naja, gut, die gab es in Belgrad auch.
ja,
Also.
das stimmt. Aber es gab, ja, man kann nicht sagen, dass es von der politischen Führung her einen größeren Widerstand gegen die Beteiligung Montenegros an den Sezessionskriegen gab, ne? Das kann man so nicht behaupten. Hin oder her, nach dem Friedensschluss war man noch eine Zeit lang Teil des Bundesstaates, der dann später auch irgendwann Serbien und Montenegro hieß, allerdings nicht allzu lang. Denn 2006 kam es dann zu einem
Referendum, wieder ein Referendum.
mal wieder ein Referendum, nämlich
Ja,
darüber.
das Referendum ist recht knapp ausgegangen.
Genau.
Das Quorum lag bei 55% und 55,4% der Wählerinnen und Wähler haben sich dazu entschieden, dass Montenegro unabhängig sein soll. Seitdem ist Montenegro ein unabhängiger Staat und nicht mehr Teil eines Staatenbundes mit Serbien.
Genau. Das Ergebnis ist ja auch, hat relativ klar widergespiegelt, was vorher schon irgendwie in Meinungsumfragen sich immer abgezeichnet hat, nämlich wenn man gefragt hat, sehen Sie sich selbst als Montenegriner oder als Serbe, ne, wenn man das als Widerspruch aufgetan hat. Und ein Großteil der Bevölkerung, nämlich immerhin irgendwie noch 44, so und so viel Prozent, sah damals zumindest Montenegro irgendwie als Teil Serbiens und die Montenegriner als Teilstamm der Serben, wenn man so möchte. So.
Wie die
Das
Bayern in Deutschland.
so ungefähr.
Eine kleine Bemerkung am Rande zur Geschichte. Ich finde, man muss sich das vor Augen führen. Es hatte Montenegro seit 1945 nicht einen einzigen Machtwechsel durch demokratische Wahlen gegeben.
Ist wahr.
Denn die Demokratische Partei der Sozialisten von Djukanovic ist ja sozusagen Nachfolgepartei der Kommunisten. Er war ja auch in der kommunistischen Partei aktiv. Und seit 1945 wurde nicht einmal eine Regierung abgewählt in diesem Land. Das ist beeindruckend.
Man könnte ja sagen, das zeugt einfach davon, wie gut das Land geführt wird. Wenn der Mann da
Ja.
einfach lass mich gucken, seit 1991 eigentlich immer die Fäden in der Hand hält.
Ja, das. Aber es war auch ja sein erster Job. Mit 29 hat er den angetreten. Und es ist doch schön, wenn mal jemand seinen Arbeitsplatz länger behält.
Ja,
Ist ja auch üblich.
was ist denn dagegen zu sagen? In Österreich gibt es auch einen sehr jungen Mann, der jetzt irgendwie als nächster oder übernächster Kanzler gehandelt wird.
Oh Gott, ja. Erinnere mich nicht daran. Die gehören auch zu Balkan. Ich sag's immer wieder.
Ja, ich sag's doch. Okay, genug Polemik gegen Österreich. Nee, also seit 1991 ist Herr Djukanovic, Milos Djukanovic, an der Macht. Milo Djukanovic, jetzt habe ich Milos gesagt. Meine Fresse, ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Milo Djukanovic ist seit 1991 an der Macht. Möchtest du uns was über Milo Djukanovic erzählen?
Ja, gerne. Danach kommen wir aber zum Wahltag.
Danach komme ich.
Also, Herr Djukanovic war Mitglied des Bundes der Kommunisten bis 91 und wurde von Slobodan Milosevic da eingesetzt. Nach den Sezessionskriegen hat er sich dann aber dazu entschieden, mit Belgrad zu brechen und auf eine Unabhängigkeit Montenegros hinzuarbeiten. Böse Zungen behaupten, dass das weniger ideologische Gründe hatte, als vielmehr den Grund, dass er eben, naja, sich seinen eigenen kleinen Mafiastaat aufbauen wollte.
Westliche Propaganda.
Und serbische Propaganda inzwischen, seit sie unabhängig sind.
Ah, stimmt.
Nun, Djukanovic ist jemand, der, wie gesagt, seit 91 Premier ist und als Premierminister in Montenegro verdient man rund 1250 Euro im Monat.
Siehst du mal, wie bescheiden der Mann ist, ja?
Ja, aber es gibt nach Schätzung zufolge besitzt er dann doch rund 15 Millionen Euro. Woher das Geld kommt, ist nicht ganz klar, aber wenn man den italienischen und deutschen Behörden glauben darf, die jahrelang an dem Fall saßen, war er wohl eine lange Zeit der Kopf des größten Zigarettenschmugglerrings Europas und hat den italienischen Staat um Milliardeneinnahmen gebracht. Und es gibt noch ein paar Staatsanwälte in Bari, die das nicht vergessen haben. Und man muss schon sagen, dass Djukanovic momentan diplomatische Immunität genießt, dass es aber gar nicht so sicher ist, ob die nicht doch ein Verfahren gegen ihn aufrollen würden. Montenegro liefert seine Staatsbürger nicht aus, aber es wäre ja auch nicht cool für ihn, wenn er nicht mehr aus dem Land raus darf. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, solide seit 25 Jahren an der Macht, aber nicht immer als Premier, auch das ist westliche Propaganda, ja. Zwischendrin war er auch mal Präsident.
Genau, darf ich das mal kurz aufzählen?
Ja, zähl auf.
Denn er war, jetzt nicht durcheinander kommen, er war Ministerpräsident von 1991 bis 1998. Dann wieder von 2002 bis 2006, könnte man sagen. Er hat 4 Jahre Pause gemacht und dann ist im Land alles schiefgelaufen. Hat er nicht wirklich. Er war in der Zeit Staatspräsident der Republik. So, dann von 2002, wie gesagt, bis 2006 wieder Ministerpräsident. Dann hat er mal kurz Pause gemacht tatsächlich. Und dann war es wieder von 2008 bis 2010. Er ist eigentlich die ganze Zeit über aber Parteivorsitzender gewesen. Und dann war er ab 2012 wieder Premierminister, Ministerpräsident, muss man richtigerweise sagen. Ministerpräsident ist die richtige Bezeichnung in Montenegro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Habe ich irgendwas vergessen?
Was ist der Unterschied zwischen einem Ministerpräsident und einem Premierminister?
Der Name.
Ach so. Gut, dass du sagst. Ich glaube, ich habe in meinem Artikel nämlich auch Premierminister geschrieben.
Ich glaube, das ist sowas von egal.
Sehr gut. Die Verhältnisse in Montenegro, die dieser Mann ja durchaus mit zu verantworten hat, sind die mit Abstand oder eine der unfreiesten Presselandschaften Europas. Es gibt 3 Oppositionsmedien, die Vjesti, die Dan und den Monitor. Und Journalisten, die dort arbeiten, haben kein schönes Leben. In den vergangenen 4 Jahren wurden 69 Journalisten attackiert, verprügelt. Genau, also einfach physisch attackiert. 69 Journalisten in einem Land mit 625.000 Einwohnern. Wenn du beim Oppositionsmedium arbeitest, rechnest du eigentlich damit, auch mal verprügelt zu werden in Montenegro. Das gehört quasi zum Job. Aber damit nicht genug. 2014 gab es einen Bombenanschlag auf die Redaktion von Vjesti. 2009 wurde der Chefredakteur von Vjesti, wie hieß denn nochmal, Jovovic, glaube ich, von dem Sohn des Bürgermeisters in Podgorica und seinem Bodyguard verprügelt. Und der bislang größte Skandal, der bis heute nicht aufgedeckt ist, ist 2004 wurde Duško Jovanović, also der Chefredakteur von der Oppositionszeitung Dan, ermordet. Ja, also als und, es gibt jetzt noch einen aktuellen Fall von Herrn Jovo Martinović. Das ist ein Journalist, der oft in rüden Milieus recherchiert. Der wurde jetzt wegen Drogenhandels festgenommen. So. Wahrscheinlicher ist, dass man ihn mundtot machen will. Und der Mann ist, seine Recherchen kennst du auf jeden Fall, der war nämlich Ende der 90er Jahre daran beteiligt, diesen vermeintlichen Organhandel der UCK mit den Organen verschleppter serbischer Zivilisten aufzudecken. Genau, also ein Investigativjournalist, der seit 20 Jahren seine Arbeit macht und auf einmal soll er in den Drogenhandel eingestiegen sein. Und ich könnte stundenlang so weiterreden. Also Journalist in Montenegro zu sein, ist wirklich kein angenehmer Job, wenn du nicht regierungstreu bist.
Du weißt doch, wie wenig wir als Journalisten verdienen. Ist es da so unrealistisch, dass man nebenbei...
Nee, habe ich mir auch schon überlegt. Also ich steige in den Heroinhandel ein und wenn ich dann an der Grenze festgenommen werde, sage ich einfach, hey, Deutschland holt mich hier raus. Die haben mich nur festgenommen, weil ich kritischer Journalist bin. Das wäre mal eine Business-Idee, oder? Du musst das nachher streichen. Vielleicht mache ich das wirklich.
Ach, verdammt. Das bleibt. Am Sonntag jedenfalls wurde gewählt. Es wird immerhin noch gewählt in diesem Land. Das muss man ja auch mal sagen. Ist ja auch nicht überall auf der Welt üblich. Und vielleicht sagen wir mal kurz, wer da angetreten ist, wenn ich darf.
Können wir erst über den Beitrag reden?
Nee, lass uns erst über das Ergebnis kurz reden. Also, das Ergebnis ist wie folgt. Und ich mache das auch, weil ich gerne einfach die Namen der verschiedenen Parteibündnisse so toll finde. Angetreten ist die DPS von Milo Djukanovic unter dem Slogan Sigurnim Korakom mit sicherem Schritt. Die Hauptoppositionspartei ist die, beziehungsweise nicht Partei, es sind mehrere Parteien, die sind zusammengeschlossen in der Demokratski Front, also in der Demokratischen Front, mit dem Slogan Mi ili on. Also wir oder er. was schon darauf andeutet, wie der Wahlkampf war und worum es ging, nämlich um die Frage, bleibt Djukanovic an der Macht oder nicht. Die drittgrößte Partei ist dann die Große Koalition, nennt sie sich, die Große Koalition Schlüssel, Kljuc. Und dann kommen dann noch die Demokraten, die SDP, mehrere Minderheitenvertretern und dann gibt es nochmal eine Abspaltung von der Sozialdemokratischen Partei. Das Ergebnis wie folgt: die DPS von Milo Djukanovic, klarer Wahlsieger mit 41,1%. Die Demokratische Front 20,6%. Die Große Koalition Kljuc, Schlüssel 10,7%. Die Demokraten von Aleksa Bicic mit 10,5%, dann die Sozialdemokraten SDP unter Ranko Krivokapic mit 5,4%. Dann eine der Parteien der bosnischen Minderheiten mit 3,3%, das ist die bosnische Partei von Rafet Husovic. Dann die Abspaltung SD von den Sozialdemokraten mit 3,2%. Ja, und dann sind noch verschiedene Minderheitenparteien drin. Das ist das Ergebnis. Und was das zu bedeuten hat, werden wir uns noch erläutern lassen. Jetzt reden wir doch erstmal drüber, was noch so am Sonntag passiert ist.
Der Wahltag in Montenegro. Gegen 15 Uhr bin ich auf mein Twitter-Profil gegangen und habe dann von meinen ganzen montenegrinischen Kollegen und Freunden irgendwie gesehen, Mensch, die twittern aber viel. Das erste Thema war, dass 20 Serben an der serbisch-montenegrinischen Grenze festgenommen wurden mit Waffen und Munition. Und die Polizei wusste auch sehr schnell, was los ist. Die haben nämlich geplant, Herrn Milo Djukanovic zu kidnappen, das Parlament zu stürmen und einen Putsch zu starten.
Serben.
Mit 20 bewaffneten
Diese
Typen.
Serben. Ich sag's dir.
Es ist selbst im kleinen Montenegro ist es, glaube ich, schwer, mit 20 Leuten mal das Parlament unter seine Kontrolle zu bringen. Und offen gestanden ist die Geschichte, ich kann ja jetzt nicht recherchieren, ob sie stimmt oder nicht. Aber es stinkt zum Himmel. Also wirklich. Auf jeden Fall, wie gesagt, es war auch sehr komisch, dass die Polizei sofort wusste, worum es geht und das auch sofort veröffentlicht hat. Das ist nämlich passiert, während die Wahl noch lief. Und man könnte jetzt annehmen, dass diese Nachricht sich vielleicht so schnell verbreitet hat, um noch ein paar Menschen dazu zu bringen, wählen zu gehen. Und zwar für Djukanovic gegen den serbischen, russischen Einfluss auf das Land. Es ist aber nicht nur das passiert, sondern bemerkenswerterweise auf Anordnung der montenegrinischen Behörden, die unter Djukanovics Kontrolle stehen, sind Messenger-Dienste konnten nicht mehr verwendet werden, zumindest bei mobilen Daten. Also du konntest nicht mehr auf WhatsApp zugreifen, du konntest nicht mehr auf Viber zugreifen. Auch der Facebook Messenger war zeitweise nicht funktionsfähig. Witzigerweise im Wi-Fi haben die meistens funktioniert, mit mobilen Daten aber nicht. Hintergrund könnte vielleicht sein, dass man ein paar Unregelmäßigkeiten bei der Wahl dann schlechter dokumentieren konnte. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren die down. Auch komisch. Und die Internetseite des größten Oppositionsmedium Vesti war auch kurzzeitig down. So, das war alles recht merkwürdig. Und nach den Wahlen hat man dann noch gesagt, Leute, also das Innenministerium hat dann den Bürgerinnen und Bürgern empfohlen, doch bitte zu Hause zu bleiben, damit es nicht zu Kämpfen auf den Straßen kommt oder ähnliches. Und das war ein sehr merkwürdiger Wahltag. Davon abgesehen haben verschiedene NGOs, zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen, sich mal die Wählerlisten davor angeschaut. Und einer hat dann herausgefunden, Mensch, da ist so eine 111-jährige Frau in Budva. Wir gehen mal hin und gratulieren ihr und gucken, ob wir uns bald beim Guinness Buch der Rekorde melden. Dann haben sie aber herausgefunden, dass die Frau leider längst verstorben ist. Und dass auch sehr viele andere Menschen auf den Wählerlisten schon längst verstorben sind.
Das
aber vielleicht haben sie ein Testament festgesetzt.
In den westlichen Demokratien. Hörst du nicht, was Donald Trump sagt? Na, der sagt, dass die Demokraten dasselbe machen in den USA, dass da Tote wählen gehen und so.
Ach so. Naja,
das
auf jeden Fall muss man...
demokratischer Usus.
Ja, man muss auch Respekt vor den Toten haben. Vielleicht haben die im Testament festgelegt, dass sie weiterhin Djukanovic wählen wollen bei den nächsten 5 Wahlen. Kann ja sein. Naja, jedenfalls, genau. Und andere Unregelmäßigkeiten waren, dass vor den Wahllokalen Leute standen, die Kreuzchen gemacht haben, um zu schauen, wer kommt und wer nicht. Es ist nämlich so, wenn du in Montenegro einen Job beim Staat hast, bist du normalerweise mehr oder minder über die Regierungspartei eingestellt und dann wird erwartet, dass du zur Wahl gehst und da dein Kreuz machst. Und davor stehen dann Typen, die kontrollieren das. Abgesehen davon gab es noch Stimmkäufe vor den Wahllokalen.
Ist das denn zu viel erwartet, dass du als Staatsdiener einfach mal deine staatsbürgerliche Pflicht erfüllst? Ich glaube, du bist sehr
natürlich
einseitig,
nicht.
Weil du Serbe bist.
Das ist richtig. Ich meine, das ist ja quasi unser Land da. Naja, egal. Auf jeden Fall. Naja, und man muss auch sagen, die Wahlbeteiligung, eine Wahlbeteiligung von 73,2% in einem Balkanland 2016. Das ist sehr ungewöhnlich. Das ist sehr ungewöhnlich und das hat wohl auch etwas damit zu tun, dass es gewisse Unregelmäßigkeiten bei diesen Wahlen gab.
Freu dich doch, dass die Leute so an der Demokratie partizipieren.
Ja, könnte man machen. Aber ja.
Ich glaube, wir haben jetzt, ich persönlich habe jetzt eigentlich genug dumme Einwürfe gemacht. Es gibt ja Leute, die das Ganze da unten schon länger beobachten und du hast da ein Interview geführt. Erzähl uns kurz, mit wem du gesprochen hast.
Ich habe mit Florian Bieber gesprochen. Das ist der Leiter des Zentrums für Osteuropa-Forschung in Graz. Und dem habe ich noch zwei, drei Fragen zu dem Thema gestellt. Und das Interview hören wir uns jetzt an.
Guten Tag, Herr Bieber. Die Wahlbeteiligung in Montenegro liegt bei 73,2%. Das ist sehr beachtlich für ein Land in Südosteuropa. Können Sie uns kurz erklären, wie diese hohe Wahlbeteiligung zustande kommt?
Es scheint daran zu liegen, dass beide Seiten die Wahl als wichtig gesehen haben. Das heißt, auf der einen Seite die Regierungsparteien, die FDP, die DPS, hat gesehen, dass man die Wähler Unterstützung nach oben bringen muss, weil die Gefahr eines Machtverlustes real ist. Und auf der anderen Seite auch hat die Opposition auch eben geschafft, einige Wähler zu mobilisieren. Das heißt, ich glaube, es lag daran, dass beide Seiten die Chance gesehen haben oder dieses Risiko gesehen haben, dass mit der Wahl ein neues Machtverhältnis zustande kommen könnte.
Nach Recherchen verschiedener Nichtregierungsorganisationen waren viele Menschen auf den Wählerlisten, die nicht mehr unter den Lebenden weinen. Außerdem gab es Personen mit denselben Fingerabdrücken, die aber mehrfach registriert waren. Kann man sagen, dass die Wählerlisten nicht ganz sauber waren?
Das kann man schon sagen. Also es gibt der Innenminister, der von der Opposition gestellt war, vor Monaten vor den Wahlen, hat ja auch abgelegt, zum Beispiel die Wählerlisten zu schreiben. Der war schon vorgesehen zu sagen, aber er hat es abgelehnt, genau deshalb, weil nicht wirklich versucht wurde, die Wählerlisten systematisch zu säubern.
Montenegro soll bald NATO-Mitglied werden und hat gute Chancen, wenn es denn eine Erweiterung gibt, der nächste EU-Staat zu werden. Macht die Europäische Union gute Politik gegenüber Montenegro?
Ich glaube, die EU schafft sich die falschen Feinde im Moment. Und ich glaube, dass die Gefahr sehr groß ist, dass die EU nicht ausreichend kritisch ist gegenüber Djukanovic, zumindest nicht in der Öffentlichkeit, mit der Konsequenz, dass zunehmend Montenegriner, aber auch andere in anderen Ländern die EU als Komplizen von autoritären Diktatoren oder Herrschern sehen und damit sie nicht mehr als Reformmotor sehen. Und dass man gerade jene Wähler verliert, die eigentlich die Verbündeten der EU sein sollten, die sagen, naja, die EU hilft nicht uns, sondern sie hilft denen, die an sich korrupte Regierungen führen. Und ich glaube, dass damit die EU sich selber in einer Sackgasse manövriert. Das heißt, wenn die EU keine stärkeren und klareren Worte findet, dann sind wir, glaube ich, in einer Situation, wo der Beitrittsenthusiasmus für die EU sehr stark noch abbröckeln wird.
Herr Bieber, vielen Dank für das Interview.
Spannendes Gespräch, das du da geführt hast. Es ist mir in der Tat auffällig, dass in westlichen Medien, um es mal so pauschal zu sagen, der gesamte Wahlkampf und natürlich dann auch die Wahlentscheidung irgendwie auf Djukanovic pro Europa, pro NATO und Opposition eher pro Russland, pro Putin zugespitzt wurde, was ja deutlich zu kurz gesprungen ist, wenn ich das richtig sehe.
Mhm. Ja, wie Herr Bieber gerade schon gesagt hat, ist ja auch die EU gerade dabei, sich die falschen Feinde zu machen. Es ist nämlich so, dass die Zivilgesellschaft in Montenegro natürlich und auch die eigentlich proeuropäischen Kräfte natürlich gegen Djukanovic sind. Und dieser Mann lebt quasi seit Jahren davon, dass er sich im Westen als das kleinere Übel verkauft. Dass er sagen kann, okay, ich bin vielleicht schlimm, aber wenn ich nicht mehr an der Macht bin, dann kommen die Russen. So. Und ich glaube nicht, dass das richtig ist. Wie schon gesagt, die einzige wirklich pro-serbische, pro-russische Partei, die Demokratische Front, hat, was war die Zahl nochmal, 21% der Wählerstimmen
geholt. Also knapp halb so viel wie die Djukanovic-Partei, ja.
Und das haben sie auch noch mit Hilfe von russischen Geldern von russischen Stiftungen erreicht, die wirklich ihnen massiv den Wahlkampf finanziert haben. So, Und ich glaube, ihr Potenzial ist nicht viel höher. Also die Gefahr, dass Montenegro in Richtung Russland geht, die besteht nicht. Die ist unrealistisch. Und es ist natürlich so, also wenn du das dann so verkaufst, und das war nicht nur in deutschen Medien so, wenn du es am Ende so verkaufst, dass du sagst, okay, das ist der Westen gegen Russland und das pro-westliche Lager, also wir haben gewonnen, dann verscherzt du es dir erstens mit den Leuten im Land, die du später brauchst. Und zweitens kaufst du den Diskurs von Djukanovic. Du kaufst seinen Diskurs, dass er der Einzige ist, der dieses Land in die NATO und die EU bringen kann. Dabei ist er in Wirklichkeit eine Figur aus der Halbwelt, die sich da ihren eigenen Mafiastaat erschaffen hat.
Was auch kaum in der Berichterstattung vorkommt, ist ja, dass andere Oppositionsparteien gesagt haben, das wird jetzt schwierig, irgendwie auch eine Koalition zu bilden, weil so deutlich pro Russland argumentieren wie die Demokratische Front wollen wir gar nicht.
Also Klutsch ist ein, naja gut, es ist ein Bündnis aus sehr vielen Parteien, die dann irgendwie verschiedene Ansichten haben. Aber grundsätzlich sind auch die eher proeuropäisch eingestellt. Deswegen habe ich mir auch die Frage gestellt, also selbst wenn die Opposition mehr Stimmen gehabt hätte, wie hätten bitte diese Demokratische Front-Leute, die wahrscheinlich Putin-Poster an ihrer Wand hängen haben, und diese, naja, mehr oder weniger linksliberalen, proeuropäischen Klutsch-Leute zusammengehen sollen? Wie hätte das denn funktionieren sollen?
Irgendwie wird sich die Frage jetzt nicht mehr wirklich stellen, denn wenn ich das richtig mitbekommen habe, du kannst mich gerne korrigieren, die entscheidenden Stimmen für Djukanovic, also für den Machterhalt, werden jetzt von den Vertretern der Minderheit kommen und die gelten als vergleichsweise sicher.
Ja, natürlich gelten die jetzt sicher. Es gibt nämlich 4 Minderheitensitze, nämlich für die Bosniaken, für die Kroaten und die Albaner. Also genau die Gruppen, mit denen die Serben sich in den letzten 25 Jahren völlig verscherzt haben, die werden sich sicherlich keinem pro-serbischen Bündnis anschließen.
Das habt ihr jetzt
davon. Erst Montenegro verloren und jetzt helfen die Albaner denen auch noch dabei, hier Djukanovic zu stützen. Es ist ein Graus.
Vielleicht muss man noch ganz kurz erwähnen, woher die Befürchtung des russischen Einflusses kommt, die hat ja einen realen Hintergrund, denn in den letzten 10 Jahren ist massiv russisches russisches Geld nach Montenegro geflossen, insbesondere in den Tourismus. Was den unangenehmen Nebeneffekt hat, dass es gar nicht mehr so billig ist, in Montenegro Urlaub zu machen, wie es mal war, muss man nebenbei sagen. Nee, es ist massiv investiert worden und teilweise wird dieses Kapital auch schon zurückgezogen, wie ich in ersten Medienberichten gelesen habe.
Jein, also was die wirtschaftliche Situation Montenegros angeht, und das ist das große Argument Djukanovic, ist, dass die Wirtschaft dieses Jahr das Bruttoinlandsprodukt um 5,1% steigen wird. Die Daten wurden vor wenigen Wochen noch nach oben korrigiert. Also 5,1% sieht gut aus. Es liegt aber vor allem daran, dass die Tourismussaison sehr gut ist, und die Tourismussaison ist sehr gut, weil Leute halt jetzt nicht mehr in der Türkei oder in Ägypten Urlaub machen, sondern in Montenegro. In Montenegro sind es mehr ukrainische, russische und serbische Touristen, während in Kroatien mehr so die deutschen, Schweizer und Österreicher hingehen, kann man so sagen, oder? Und was die Direktinvestitionen angeht aus Russland, also jetzt nicht die Immobilien, ich glaube, das hat nicht abgenommen. Ich glaube, jemand, der sich sein Häuschen in Montenegro gekauft hat als Russe, den juckt das nicht, was da politisch passiert. Der wird auch weiter Urlaub machen. Die Direktinvestitionen aus Russland haben teilweise abgenommen, weil ein paar russische Investoren ziemlich abgezockt wurden von dem montenegrinischen Staatskartell. Also die haben sich quasi eingekauft zu Bedingungen, die dann nicht erfüllt wurden. Und als sie dann dagegen geklagt haben, sind sie halt auf taube Ohren gestoßen bei den Behörden, weil die sich natürlich alle untereinander kennen in dem kleinen 620.000 Einwohnerländchen. Deswegen laufen gerade auch ein paar Schiedsgerichtsverfahren gegen Montenegro. Und das Ding ist, also die Wirtschaft steht gerade stabil da, aber es ist nicht besonders nachhaltig. Erstens steigt die Verschuldung massiv. Und zweitens, sobald Montenegro mal eine schlechte Saison im Tourismus hat oder sobald sie mal ein Schiedsgerichtsverfahren von einem internationalen Gericht verlieren und dann irgendwie eine Milliardensumme zahlen müssen, dann ist dieser Erfolg ganz schnell wieder weg.
Junge, 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 man merkt, dass du mal beim Wirtschaftsblatt in Wien gearbeitet hast.
Oh ja, dass es leider nicht mehr gibt seit dem 2.
Das
September.
Das ist eine weitere traurige Geschichte unserer Branche, aber das wäre ein eigener Podcast wert.
Aber wollen wir noch ein bisschen über Milo reden? Oder haben wir das jetzt schon?
Ich weiß nicht, was wollen wir denn über Milo noch erzählen? Außer, dass sein Großvater Chetnik-Führer im Zweiten Weltkrieg war und mit den Italienern kollaboriert hat.
Naja, zum Beispiel, dass seine Familie die Prva Banka hält, dass seine Schwester 2005 mal unter Korruptionsverdacht stand, weil die Telekom privatisiert wurde. Mein Gott, das könnte ich auch stundenlang so weitertreiben. Wir können es aber auch zusammenfassen mit,
er ist die Definition ist wahrscheinlich, von Korruption.
Genau, und 2015 wurde er von einem investigativen Journalistennetzwerk dafür auch zum Man of the Year gekürt. Im Bereich organisierte Kriminalität. Dafür, dass er einen sicheren Hafen für Kriminelle mitten in Europa geschaffen hat. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in Kotor, in dieser schönen Stadt an der nördlichen Küste, im Norden der Küste Montenegros, findet gerade ein kleiner Bandenkrieg statt zwischen zwei Kartellen.
Lass mich raten, die eine davon dürfte die sogenannte Bara-Gruppe sein. Kennst du die?
Nee,
erzähl
ich glaube nicht.
Erzähl mal weiter, dann erzähle ich was zu der.
Na, gern. Dalibor Djuric, ein großer Drogenhändler, wurde ins Gefängnis gesteckt. Also dieser Vorfall ist vor wenigen Wochen passiert, Ende September. Und er hat schon ab und zu angemerkt, dass er sich dort nicht sicher fühlt. Nicht ganz zu Unrecht, er wurde von einem Scharfschützen erschossen, während er im Gefängnis saß. Es kam zu mehreren Anschlägen mit Atombomben in Kotor und zu mehreren Schießereien zwischen Banden. Hintergrund ist wohl eine sehr, sehr große Kokainlieferung in Spanien, die verschwunden ist oder bei der irgendwas schief lief. Auf jeden Fall haben sich seitdem bekriegen sich zwei Kartelle in Kotor. Und man hat manchmal das Gefühl, dass der Staat nicht so sehr dagegen vorgeht, weil diese Mafia-Strukturen eventuell ganz gut vernetzt sind.
Ja, es gibt ja, wie gesagt, ich habe das zum ersten Mal zur Kenntnis genommen, vor 3 Jahren war das hier in Frankfurt, gab es nämlich einen ziemlich bestialischen Mord an zwei, nicht Montenegrinern, sondern Serben, die hier versucht haben, lass mich nicht lügen, ich glaube, es war Heroin zu verticken. Und hier in den Medien waren dann irgendwie die blutigen Bilder zu sehen und mysteriös, mysteriös. In der serbischen Auslandspresse wurde da relativ schnell klar, dass es ein Konflikt war, dass die beiden wohl draufgegangen sind, weil sie einer montenegrinischen, einem montenegrinischen Drogenkartell zu nahe getreten sind, das an der Küste gelegenen Stadt Bar ansässig ist, deshalb die Bara-Gruppe. Das ist unglaublich, ne? Also was da an krimineller Energie in einem so kleinen Staat und auch an organisierter Kriminalität in so einem kleinen Staat möglich ist. Schon beeindruckend.
Du siehst auch sehr viele Autos ohne Nummernschilder rumfahren, dann weißt du gleich, was los ist. Okay. Uns hat mal einer, die Straßen in Montenegro sind ja sehr klein, oft, und wir sind da so rumgetuckert hinter einem Bus mit 50 und einen dicken Geländewagen hinter uns, ohne Nummernschild, hat das ein bisschen genervt. Dann hat er uns überholt und dabei den Rückspiegel mitgenommen. Also das war echt knapp. Tja. Aber solche Dinge passieren. Und du brauchst auch nicht glauben, dass es dann etwas bringt, die Polizei anzurufen. Also wirklich nicht.
Ja. Sollen wir vielleicht noch kurz zu Montenegro erwähnen, dass die Montenegriner im gesamtjugoslawischen Humor eine besondere Stellung haben?
Sie gelten als, genau, und das möchte ich auch noch sagen. Und da bin ich stutzig geworden, ja. 30% Also da war mir klar, die Wahlen laufen nicht korrekt. Um 12 Uhr wurde gesagt, dass 29,9%, also 30% der Montenegriner schon wählen waren. Du kannst mir nie erzählen, dass jeder dritte Montenegriner, der wählen geht, okay, am Sonntag um 12 schon am Wahllokal steht.
Um das für die deutschen Hörer jetzt nochmal zu erklären, Montenegriner gelten im gesamtjugoslawischen Humor als faul. Ne? Mein Lieblingswitz über Montenegriner ist immer noch der, wie bauen Montenegriner eine Autobahn?
Sag's mir.
Sie bauen 100 Meter und dann stellen sie ein Schild auf dem steht USW. Okay, ich finde den ganz süß. Aber ja, also Montenegriner faul, Bosniaken dumm und so weiter. Ja, Montenegro. Ein kleines Land für große Korruption. Sind wir durch, Christo?
Ich glaube, mit Montenegro haben wir es soweit.
Okay. Dann kommen wir zu einer Neuerung, nämlich der Balabala-Balkan bietet ja so einiges, unter anderem ein unglaubliches Konvolut an wahnsinnigen Aussagen. Und deshalb gibt es eine neue Rubrik, Shit of the Month. Christoph, um es zu erklären, ich weiß nicht, ob du jemals die legendäre Zeitschrift Feral Tribune gelesen hast.
Die aber selbstverständlich habe ich die legendäre Feral Tribune gelesen. Ich habe gehört, letztes Jahr kam sogar eine Ausgabe in Frankfurt raus, die der Frankfurter Rundschau beilag.
Das ist wahr. Eine Sonderausgabe zur Buchmesse, weil wir das große Vergnügen hatten, die Macher der Federal Tribune, bei uns haben Viktor Ivancic, Predrag Lucic und Lucic und Boris Dejulovic. Will nicht zu viel Details jetzt da mich darin verlieren, aber ich will nur kurz erwähnen, es gab da eine grandiose Rubrik, die sie hatten, das war nämlich Shit of the Week, und da waren einfach die dümmsten Aussagen kroatischer Politiker drin. Und zwar dumm auf einem Level, das jetzt dem sich die AfD in Deutschland so gerade annähert. Ne? Und ich danke, das ist eine schöne Tradition, die wir wieder aufleben lassen sollten. Deshalb habe ich uns ein schönes Statement ausgesucht von einem Mann, der uns auch schon in unserer ersten Sendung begegnet ist, nämlich Željko Glasnović. Erinnerst du dich?
Das war ein Mann, der wohl von in Deutschland sehr beliebt ist.
Ja, und zwar war das ein Politiker, der aus der HDZ ausgetreten ist, der von Karamarko wohlgemerkt sozusagen und auf deren Ticket nicht mehr angetreten ist, weil sie ihm nicht mehr rechts genug ist.
Und das hat was zu heißen.
Und das ist schon beeindruckend genug. Herr Glasnović war auch kroatischer General, also im Sezessionskrieg, und hat nebenbei auch in Bosnien auf Seiten der Kroaten gekämpft. Weißt du, welche Brigade er übrigens angeführt hat?
Nee, sagst du mir.
Natürlich die Brigade König Tomislav.
Ach.
Was denkst du, in welcher Stadt die...
Aus dem schönen Tomislavgrad, natürlich.
Wer hätte es gedacht? So, auf jeden Fall, Željko Glasnović, dem jetzt die HDZ nicht mehr rechts genug war, hat sich als unabhängiger Kandidat aufstellen lassen und ist als einziger Nicht-HDZ-Mann von den Diaspora-Kroaten ins kroatische Parlament gewählt worden. So, Herr Željko Glasnović meinte sich jetzt zu Demonstrationen an der Philosophischen Fakultät von Rijeka äußern zu müssen, deren Hintergrund werde ich später erläutern, und hat da...
Hast du es übersetzt für uns?
Übersetzt, nämlich er hat einen Facebook-Post verpasst. Und den möchte ich doch, auch wenn es etwas länger dauert, in Gänze vorlesen. Wie gesagt, es ging darum, die Fakultät war blockiert von mehreren hundert Studenten. Den Hintergrund erläutere ich später. Erstmal hören wir, wie Željko Glasnović das Ganze interpretiert hat. Die besiegten politischen Kräfte und ihre nützlichen Idioten haben ein mediales Lynchen von Vlatko Previšić, das ist der Dekan der Philosophischen Fakultät, an der Philosophischen Fakultät begonnen. Das ist das bereits bekannte, abgedroschene Szenario, das man bereits bei den Demonstrationen für Radio 101 auf dem Ban-Jelačić-Platz gesehen hat. Diese gesellschaftliche Performance wird angeführt von den verwöhnten Belgern der recycelten Kommunisten, Quasi-Intellektuellen, die im Leben nie gearbeitet haben und sich wie ihre Eltern eine bequeme Faulheit sichern wollen. Sie werden angeführt von SKOJ-Aktivistinnen, SKOJ war der Jugendverband des Bundes der Kommunisten in Jugoslawien, von SKOJ-Aktivistinnen mit unrasierten Beinen, die ihr Geld erhalten haben für Diplomarbeiten wie etwa die Rolle des bosnischen Lastenpferds im Volksbefreiungskampf.
Das klingt nach einer soliden Arbeit.
Diese Minderheitenbande von 200 Anarchisten und bolschewistischen Satanisten blockiert die Arbeit der Fakultät und verhindert das Studium von mehr als 7000 Eingeschriebenen der Philosophischen Fakultät. Dies sind die Erben derer, die in der Grundschule die Grenze von den hellsten kroatischer Kinder gerissen und diejenigen verprügelt haben, die intelligenter, reicher, hübscher waren als sie selbst. Dieser Phänotyp, jetzt kommt mein Lieblingsteil, dieser Phänotyp einer wild gewordenen Tito-Jugend lässt sich leicht erkennen. Sie haben einen bleichen Teint, als hätten sie im KPD Senica gesessen, das ist ein Gefängnis in Bosnien, ein berühmt-berüchtigtes, Hälse wie ein Fünf-Kuna-Stück, lange Finger vom Videospielen und ihre Köpfe sind im Verhältnis zum Rest des Körpers übermäßig groß. Ich weiß nicht, woran mich diese Beschreibung erinnert. Hat man sowas schon mal gehört? Irgendwie so rein geschichtlich, dass man das irgendwie irgendwann zugeschrieben hat? Naja, ist auch egal.
Nö. Oder? Gab's das schon mal?
Kreativ. Nö. Es geht aber weiter. Ein chinesisches Sprichwort sagt, hinter dicken Gesichtern schlagen dunkle Herzen. Ich dachte immer, Herzen schlagen in der Brust. Ist aber auch egal. Ihre Avnoj-Gesichter, Avnoj war der antifaschistische Rat zur Volksbefreiung Jugoslawiens im Zweiten Weltkrieg, also ihre Avnoj-Gesichter, und das ist also als Beleidigung gemeint, zeigen nicht den geringsten Flecken Emotionen. Pathologisch hassen sie alles, was kroatisch ist, und trauern um die verlorenen Privilegien ihres untergegangenen Staates. In entwickelten Demokratien wird, wenn die Minderheit die Mehrheit bedroht, das Ganze mit Schlagstöcken und Tränengas gelöst. Jetzt geht's weiter. Ich schlage vor, eine Stiftung zu gründen, die den jungen Titoisten und ihren Führern mit den unrasierten Beinen, das beschäftigt ihn wirklich, eine Reise nach Pyongyang ermöglicht, ohne Rückflug. Dort werden sie alle Zeit der Welt haben, ihre eigene Quasi-Demokratie einzuüben. Dort können sie dann wie ihre Opas und Omas ewig singen, wir werden das Getreide des Himmels sehen, während das hungrige Amerika und England zusehen.
Sie ist zwar noch nicht normal.
Mein Gott. Herr Glasnow hat sich nun wirklich die Auszeichnung Shit of the Month verdient. Eigentlich wollten wir über so etwas hier abstimmen lassen, wollten zwei Sachen vorlesen.
Aber ich war dann zu inkompetent.
Wie willst du gegen das jetzt eigentlich ankommen? Der hat auch nichts ausgelassen.
Ja, es war halt unfair, ne? Also ich meine, Politiker auf dem Balkan sagen viele dumme Sachen, das machen wir jetzt einfach mal bei der ersten Episode. Lassen wir nicht abstimmen, sondern sagen, dieser Mann hat gewonnen.
Soll ich eigentlich noch erklären, was passiert ist, oder interessiert das jetzt niemanden mehr?
Ach komm, mach doch einfach kurz.
Also in Rijeka, der drittgrößten Stadt Kroatiens, an der Philosophischen Fakultät hat es schon seit längerem gegärt. Der Dekan, der da übrigens seit 42 Jahren irgendwie Dekan ist.
Noch länger als Djukanovic Premierminister Präsident ist.
Ja, da muss man mal sagen, der muss einfach gut sein, wenn er sich da so lange hält. Ne? Ja. Aber okay, also dieser Vlatko Previsic, den er ja auch angesprochen hat, sozusagen im ersten Satz, der Dekan der Fakultät, wollte eine Zusammenarbeit mit einer katholischen Fakultät vereinbaren, womit ein Großteil der Studierenden größere Probleme hatte, weil irgendwie Kirche, Einfluss auf den Staat in Kroatien, das ist schon ziemlich groß und man könnte es ja wenigstens aus den Fakultäten raushalten. Ne? Es gab ein Plenum und mehrere hundert, nicht die Mehrheit, aber ungefähr haben beschlossen, die Fakultät blockieren zu wollen. Und faktisch ist diese Zusammenarbeit, die ist schon aufgekündigt worden im Juni, also die Zusammenarbeit mit der katholischen Hochschule, aber für die Studierenden war das einfach irgendwie der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil sich dieser Dekan wohl auch in der Vergangenheit schon so einiges geleistet haben muss, irgendwie den Studentenrat aufgelöst und missliebige Professoren irgendwie zugesetzt haben muss und so weiter. Also es hat eine längere Vorgeschichte, aber wozu soll man sich eine längere Vorgeschichte antun, wenn man Jelko Glasnovic hat, der einem erklären kann, dass das alles das Werk von bolschewistischen Satanisten ist.
Und unrasierten Frauen.
Also und unrasierten Frauen. Mann. Ey. Okay, das war unser Shit of the Month. Und ich glaube, das war unsere zweite Folge, Christo, oder?
Ja, also eigentlich war es ja unsere erste Folge.
Eigentlich war es ja unsere erste Folge, verdammte Axt. Klar, das erste war ja nur die Nullnummer.
Also, und ich hoffe, dass wir diesmal noch viel mehr Zuhörer gewinnen. Ich glaube, die Soundqualität ist besser. Die Homepage steht, der Jingle ist der Wahnsinn. Eigentlich kann uns jetzt nichts mehr aufhalten.
Christo, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Jingle, das englische Wort Jingle, vom bosnischen Jingler stammt?
Ach, jetzt wirklich?
Du glaubst mir aber auch wirklich alles.
Ja, also ich zu meiner Entschuldigung, ich war da gerade irgendwie unterwegs und hatte keine Zeit zum Denken.
Er hat mir das wirklich geglaubt, als ich ihm das geschrieben habe.
Ja. Ich habe übrigens witzigerweise bei den Domains geguckt, die man sich holen kann, und habe mich am Ende für DE entschieden, weil das im Angebot war und sich irgendwie leicht merken lässt. BA hätte viel mehr gekostet. Das war mit die teuerste Domain überhaupt.
Geil.
Und ich habe auch gelernt, .fm ist die Länderabkürzung für die Federated States of Micronesia.
Siehst du mal. Gut, aber den kann man nun wirklich nicht vorwerfen, dass sie auf dem Balkan liegen. Und damit sollten wir jetzt auch mal mit Schluss machen, denn die Zeit läuft. Also deshalb sage ich, Laku noć, Krsto.
Laku noć, Daniel.
Tja, das war sie dann, unsere erste offizielle Folge von Neues vom Ballaballa Balkan. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir arbeiten schon an der dritten und sie sollte in Kürze erscheinen, das Thema verraten wir jetzt noch nicht. Bis dahin, danke schon mal fürs Zuhören und ja, schaut mal auf unsere Webpage www.ballaballa-balkan.de oder besucht uns doch bei Facebook, wo wir seit neuestem auch präsent sind. Bis dann!